Einzelne lesen wir heute eine andere Geschichte. Diese Geschichte finden wir in 1. Buch Mose 15 und wir lesen 1 bis 6. Erste Buch Mose, Kapitel 15, 1 bis 6. Diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abram das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram aber sprach: Herr, mein Gott, was willst du mir? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein besitzen. Und Abram sprach weiter: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Erbe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen, sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Bevor wir in den Text hineinsteigen, möchte ich kurz mit euch beten. Wir bleiben sitzen. Lieber Gott, wir haben jetzt die Geschichte von Abraham gelesen. Und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt uns deinen Heiligen Geist schenkst, damit er uns erklärt, diese Geschichte, was hier gemeint ist. Und dass wir das nicht nur verstehen, sondern auch beherzigen. Wir danken dafür. Amen. Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir haben hier von einem Menschen gelesen namens Abraham. Zu ihm kam Gott und sagte: Abraham, pack deine Koffer, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst und gehe in ein Fremdland. Und ich will mit dir sein, ich will dich begleiten, ich will dir helfen, ich will dir den Flenken und du sollst natürlich auch Kinder haben und du sollst natürlich Nachkommen haben, sehr, sehr viel. Und was macht Abraham? Gehorsam zieht er in ein ganz anderes Land, fremdes Land, er war dort noch nie. Er konnte sich nicht erkundigen, wie heute wir das machen, wenn wir in Urlaub fahren, gehen wir ins Internet und schauen uns das Ganze erstmal an, welche Angebote es dort gibt, ob das dort warm ist oder kalt ist und so weiter. Er konnte das nicht machen. Und deswegen geht er nach Kana, nach Palästina, in ein fremdes Land. Und dort, wie er dachte, dass Gott mit ihm sein wird, dass alles gut wird, dass er keine Schwierigkeiten haben wird, denn er hat ja alles verlassen, ist in ein Land gegangen und dachte, jetzt wird alles schön und super sein. Doch dann kommt eine Hungersnot. Und er muss Palästina verlassen und er geht nach Ägypten. Er trickst oder versucht, den Pharao auszutricksen und sagt: Das ist nicht meine Frau Sarah, sondern das ist meine Schwester. Und Gott greift ein und hilft ihm. Dort erlebt er, sage ich mal, die erste Niederlage. Dann sein Neffe Lot trennt sich, dann bricht ein Krieg aus und er zieht in den Krieg und befreit seinen Neffe Lot. Das Leben im fremden Land ist gar nicht so einfach, stellt auf einmal Abraham fest. Aber eines Tages kommt zu ihm Gott. In einer Offenbarung, in einer Vision, wie auch immer, sagt Abraham: Hab keine Angst, ich bin mit dir, ich bin dein großer Schild und dein großer Lohn. Sind das nicht gute Worte? Sind das nicht Heilsworte? Ist das nicht eine Verheißung, eine Zusage Gottes an Abraham, für Abraham? Liebe Geschwister, was würdet ihr tun? Oder wie würdet ihr überhaupt reagieren, wenn Gott zu euch kommen würde? angenommen in der Woche, angenommen heute Morgen oder heute Nacht zu euch gekommen und sagte, ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben, ich habe ihn geopfert für dich und ich bin dein Schild. Das bedeutet, ich stehe vor dir, egal wer auf dich schießt, wer dir etwas sagt, ich bin dein Schild und alles prallt ab. Oder du bist gerettet, dein Lohn ist groß, das ewige Leben und du bekommst meinen Segen. Was würdet ihr machen, wenn tatsächlich sowas ihr erlebt? Was würde dann passieren? Ihr kommt zum Gottesdienst, begeistert. Ihr geht nach vorne und erzählt das und sagt, heute Nacht war Gott zu mir gekommen. Heute Nacht hat er zu mir gesprochen. Heute Nacht habe ich seine Stimme gehört. Heute Nacht hat er mir das und das und das gesagt. Fertig. Die Frage ist, hat sich Abraham wirklich gefreut? War er so begeistert? Hat er das Zelt verlassen, ist vielleicht zu den anderen gegangen und hat erzählt, Leute, Gott war da. Er hat heute Nacht wieder zu mir gesprochen und er hat mir das und das und das versprochen. Keine Freude. Absolut nicht. Über diese Heilsworte Gottes, über diese Lösungen, über diese Zusagen. Er ist nicht froh. Erlaubt mir das so zu sagen, so zu lehren, er ist auf Gott sauer. Er ist mit ihm unzufrieden. Und er sagt, Gott, mein Herr, was willst du mir geben? Was willst du mir geben? Wenn du mir noch keine Kinder geben kannst, was kannst du mir überhaupt geben? Das ist seine Reaktion. Was kannst du mir Besseres noch anbieten? Ich kann deine Verheißungen nicht mehr hören. Ich kann dir nur Gott sagen, das sind Versprechungen, die du mir gegeben hast. Und damit weist Abraham alle Zusagen Gottes, alle Verheißungen Gottes einfach zurück. Was kannst du mir Gott geben? Schon lange hast du mir versprochen, etwas zu geben. Aber was bedeutet das für mich? Ich bin schon verheiratet. Aber wo sind die Kinder? Ich habe doch dich nicht gezwungen, zu mir zu kommen und mir das zu versprechen. Du bist doch selbst zu mir gekommen. Du hast doch zu mir gesagt, verlasse dieses Land. Und durch dich will ich die anderen öffnen. Und du bekommst ein Kind und dein Nachkommen wird wahnsinnig groß sein. Aber wo sind deine Versprechungen? Wie kann ich das fühlen? Wie kann ich das spüren? Du, Gott, hast eigentlich versagt. Du hältst dein Versprechen nicht. Und alle lachen mich aus. Alle andere stemmen um mir. Und die lachen mich aus. Ich kann dir nur eins sagen, Gott, es gibt für mich keine Zukunft, weil ich keine Kinder habe. Und ein Leben, das nicht vom Vater zum Sohn weitergegeben werden kann, sondern mit dem Kind Vater abbricht, ist kein ganzes Leben. Es ist noch nicht mal ein halbes Leben und ist kein Leben, Gott, das von dir gesegnet worden ist. Und deswegen, Abraham, wie wir im Vers 1 gelesen haben, alle Verheißungen, die Gott ihm gibt, weist er einfach ab. Für uns, liebe Gemeinde, die wir jetzt ein paar tausende Jahre später leben, wenn wir so diese Geschichte lesen, dann merken wir das vielleicht nicht so intensiv wie Abraham. Es gemerkt hat, wie es ihm gewesen war. Für ihn, Abraham, war das ein großes Unglück. Und unglücklich war er noch deswegen, weil sein Knecht Eliezer aus Ägypten, von Damaskus, aus Syrien, alles wird. Und auf den ersten Blick ist das überhaupt nicht erkennbar, dass Abraham so wird. Wir lesen diesen Text und merken das überhaupt nicht. Aber so ist Abraham. Er ist hier an der Stelle unheimlich ehrlich Gott gegenüber und sagt ihm absolut alles, was so auf dem Herzen sich gesammelt hat. Er schüttelt sein Herz aus. Und dann sagt er noch, Gott, ein Knecht Eliezer aus Damaskus wird mein Haus besitzen. Interessant ist, dass im hebräischen Kontext der Name Eliezer überhaupt nicht vorhanden ist. Also wenn ich die hebräische Bibel jetzt nehme, ja, dann steht nicht Eliezer. Da steht noch nicht mal, wer der Vater ist, der Großvater ist. Steht überhaupt nicht. Sondern Knecht von Damaskus steht da. Und ich möchte nur so ein Vergleich einen Text lesen aus 2. Chronik 20, damit wir so den Hintergrund verstehen, was hier gemeint ist. Das ist Kapitel Vers 14. Es ist etwas ganz anderes, das hat mit dieser Geschichte jetzt nichts zu tun, aber darum geht es auch. Es geht mir um Folgendes, merkt mal, versucht mal das zu hören. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zecharias, des Sohnes Anjas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Süden Asaf. Habt ihr gemerkt, da wird die Generation aufgezählt, die Vorfahren, der Sohn dessen und der Sohn dessen und der Sohn dessen und der Sohn dessen und so weiter. Ja? Warum wird das gemacht in der Bibel? Es ist deswegen gemacht, um diesen Menschen herauszustellen, dass er, sage ich mal, etwas Besonderes geleistet hat, dass er eine gewisse Autorität hat im Volke, in der Gemeinde und so weiter. Deswegen wird immer gesagt, der Sohn dessen, 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 dessen. Aber habt ihr hier gemerkt, dass Abraham gesagt hat, erstmal dieser aus Damaskus, da wird nicht gesagt, er hat, sein Vater heißt so und der Opa heißt so und der Uropa heißt so. Da wird überhaupt nichts gesagt. Ihr merkt, dass Abraham unzufrieden ist, dieser aus Damaskus, der wird alles erben. Abraham macht das, weil er frustriert ist, weil er verärgert ist, so dass er noch nicht mal den Namen seines Knechtes sagen will, aus Damaskus. Er ist unwürdig. Er darf es nicht erben. Er hat noch nicht mal Namen. Dieser wird alles erben. Und dann kommst du, Gott, mit deinen Verheißungen und sagst, Abraham, ich bin dein großer Schild und dein großer Lohn. Ich. Mal ehrlich, wie oft haben wir Verheißungen aus der Bibel gelesen, gehört? Wie oft? Heute habe ich auch welche gelesen. Zusagen Gottes. Ich bin bei dir, du bist mein. Ich liebe dich, ich habe dich allein. Du hast eine Perspektive, du hast eine Zukunft. Ich bin dir gegenüber barmherzig. Das hören wir doch, oder? Auch in der Woche, wenn wir die Bibel aufschlagen, das lesen wir doch immer wieder. Auch in der Predigt, im Bibelgespräch, im Gottesdienst. Wo auch immer. Sind nicht diese Begriffe wie Gnade, wie Liebe, wie Güte, wie Barmherzigkeit, wie Geduld und Geduld Gottes so etwas ganz Altes geworden, ganz Normales geworden, etwas Gewöhnliches, was uns vielleicht nicht mehr bewegt? Und besonders, wenn man, stell dir vor, du wirst arbeitslos oder du wirst krank geworden oder deine Ehe ist kaputt gegangen. Oder auf der Arbeit hast du ein Problem. Oder du kommst nicht mit deinen Kindern so richtig zurecht. Dein Ehepartner stirbt. Und du bist ganz alleine und musst dein Leben irgendwie meistern. Oder wenn du in die Gemeinde kommst und in der Gemeinde versteht dich nicht. Und der Prediger hat vielleicht auch nicht immer Zeit, dich zu suchen, auf dich zu hören. Wenn ich eine Enttäuschung nach dem erleben muss, wie ist das dann? Wie ist das bei den Schülern, bei den Studenten, wenn sie pauken und pauken und dann auf einmal kriegst du eine 5? Und ich rede jetzt einfach so, weil das so manchmal ist. Ich habe das ja selbst erfahren. Wenn du 2 Monate in griechische Vokabeln gepaukt hast, wie Verrückter, und weißt noch nicht mal, was hast du jetzt in deinem Gehirn, ist das jetzt Russisch, ist das Deutsch, ist das Hebräisch, ist das Griechisch, ist Englisch oder sonst noch was, ja. Und dann gehst du zu der Prüfung und strengst dich an und schreibst, und dann kommt der Lehrer und sagt, wenn du dich nicht anstrengst, und ich zitiere jetzt wörtlich, dann gehst du baden. Ich habe keine Lust zu baden gehen, besonders im Winter. Ne? Und da hat einer in diesem Augenblick und erinnert dich, aber Gott liebt dich doch. Hast du nicht in der Bibel gelesen? Und dann der ist jetzt noch stärker. Dein Glaube wird noch stärker. Ich glaube, in diesem Augenblick würde ich diesen lieben Bruder, diese liebe Schwester, die so zu mir kommt und sagt, aber Gott liebt dich, auf den Mond schießen. Uns geht's noch gut. Aber wie geht es den Menschen in Afrika oder in Irak oder in der Ukraine? Vielleicht wie Abraham? Ist das nicht so, dass wir manchmal sagen, natürlich, ich habe doch zu Gott gebetet. Ich habe doch alles meinerseits gemacht. Ich habe doch gehofft, aber nichts hat sich bewegt. Deswegen kann ich Abraham hier verstehen, warum er so frustriert und enttäuscht ist. Ich kann auch Hiob sehen an dieser Stelle, als er gesagt hat, Gott, ich will dich sehen. Ich will mal alles dir sagen, Gott. Liebe Geschwister, wenn man so reagiert, glaubt man dann noch an Gott? Ist man gläubig? Ist man das? Edeltraut schüttelt mit dem Kopf und sagt, ja. Und das ist so. Man glaubt an Gott. Wenn du nicht an Gott glaubst, würdest du nicht mit ihm reden. Absolut nicht. Ich will euch versichern, dieser Zustand ist kein Zustand des Kleinglaubens. Bitte versteht mich jetzt richtig. Es ist kein Kleinglaube, absolut nicht. Oder sogar ein Unglaube. Nein, der Glaube kann sich auf diese Art und Weise äußern. Und wenn es dreckig geht und du so zu Gott kommst und ihm das sagst, das ist Glaube. Das ist nicht irgendwas, nicht irgendein oder sonst noch was. Das ist Glaube, das ist Ausdruck des Glaubens und nicht des Unglaubens. Wieso kann ich sicher sein, dass diese Haltung eigentlich ein Ausdruck des Glaubens ist? Wieso kann ich sicher sein? Ganz einfach. Ganz einfach. Als Gott zu Abraham kam und sagte, Abraham, ich bin dein großer Schild und dein großer Lohn, und Abraham reagierte so sauer, so frustriert, so enttäuscht und sagte Gott alles ins Gesicht. Wie hat Gott reagiert? Aber Abraham, aber das habe ich jetzt so nicht erwartet. Meine Güte, ich habe dich bewahrt, ich habe dich gesegnet, ich habe dir geholfen, ich habe sonst noch was für dich. Kommst du so? Habt ihr das gelesen? Habe ich das so gelesen? Nicht in der Bibel. Absolut nicht. Gott akzeptiert das und macht ihm überhaupt keine Vorwürfe. Wir hören nicht von Gott sagen, Abraham, das kannst du aber so nicht zu mir sagen. Doch so viel Gutes für dich getan. Gott reagiert Abraham gegenüber ganz positiv. Ganz positiv. Ja, er wendet sich nicht von Abraham ab oder weg. Weg, absolut nicht, nein. Und er kommt mit einer neuen Verheißung, mit einer ganz neuen Verheißung, sagt, du wirst ein Kind haben und deine Nachkommen, die werden so viel sein wie Sterne auf dem Himmel und wie der Sand am Meer. Zusage Gottes. Der Herr verheißt ihm ein Kind, er verheißt ihm Nachkommen und ja, er geht noch weiter und sagt, von dir kommt ein ganz, ganz großes Volk. Und wenn wir die Bibel lesen, dann bestätigt die Bibel uns das. Tatsächlich ein großes Volk und dass wir heute hier sind, ist ja auch ein Beweis, dass Gott sein Versprechen gehalten hat. Als Gott diese Mehrungsverheißung gegeben hat, sah er schon damals dich und mich in der Gemeinde. Dich und mich, uns, sah er in der Gemeinde und freute sich schon damals, dass wir ihm nachfolgen. Ist das ein Wunder? Zusammengefasst sagt Gott, dass Abraham, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Und damit kommt Ausdruck, dass die Zusagen Gottes ein Ausdruck seiner Gnade sind. Liebe Gemeinde, wie reagiert Abraham auf den neuen bzw. wiederholten Zuspruch Gottes? Ich lese noch einmal den Vers. Und Abraham glaubte an Gott. Und Abraham glaubte an Gott. Was heißt das jetzt? Und Abraham glaubte an Gott. Wie stellen wir uns das vor? Es ist ja wichtig für uns zu verstehen, wie der Glaube Abrahams in diesem Augenblick zum Ausdruck kam. Wie hat er reagiert, als Gott gekommen ist, seine Verheißungen gegeben hat? Und sehr oft höre ich, ja, wenn man so glauben würde wie Abraham. Ja, wie hat Abraham geglaubt? Ja, er war gehorsam und er betete und er hat sehr viel gelesen und er ist regelmäßig zum Gottesdienst gekommen und er hat nicht vergessen, den Zehnten zu geben. Gut und schön, fantastisch. Ja, das ist ja auch Glaube und das ist gut, wenn ich so handle. Wir wollen ja nicht vergessen, Abraham war auf Gott verärgert. Er war auf die nicht erfüllende Verheißung verärgert. Und was heißt das jetzt? Glaubt ihr dem Herrn? Nun möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mich sehr, sehr bewegt hat. Diese Geschichte habe ich schon vor vielen Jahren gelesen, als ich studiert habe und ich musste einschreiben und dann las ich diese Geschichte und diese Geschichte ist vom Zweiten Weltkrieg, als die Juden verbannt sind, in Konzentrationslager kamen und erzählt ein oder hat diese Geschichte ein junger Mann damals geschrieben, der 16 Jahre alt war. Und hat Folgendes geschrieben. Da kam der Älteste, also im Konzentrationslager, der Älteste von den jungen Gefangenen und hat ihn mitgenommen und hat ihm gesagt, du musst unbedingt an 4 Abenden mitkommen. Es wird ein Gericht stattfinden. Welches Gericht? Das wirst du erfahren. Wichtig ist, dass du alles aufschreibst, weil du wahrscheinlich noch am Leben bleibst und wir werden alle ums Leben kommen. Erster Abend, ein Gericht, wo Gott angeklagt wird. Gott, warum hast du das zugelassen? Und das sind Anwälte für Gott und das sind dann auch, wie heißen die, nicht Rechtsanwälte, sondern Staatsanwälte. Dankeschön. Und die klagen Gott an. Und dann geht das hin und her. Der erste Abend, der zweite Abend, der dritte Abend, der vierte Abend. Und der vierte Abend, das war so der Höhepunkt. Und Gott wurde schuldig gesprochen. Die Anwälte konnten nichts tun. Gott wurde schuldig gesprochen. Und dann wurde es. Es war so ruhig und keiner wusste jetzt, ja, wie geht es jetzt weiter? Und dann stand er auf und sagte, und jetzt wollen wir zu Gott beten. Unerklärlich, diese Reaktion. Und jetzt wollen wir zu Gott beten. Und sie haben gebetet. Und das Gleiche erlebte auch Abraham. Als Gott zu ihm und ihm seine Verheißungen offenbarte, dann sagte Abraham: Gut Gott, wenn du das so sagst, ich akzeptiere es. Ich nehme das an. Ich will es noch einmal mit dir versuchen. Ich gehe so quasi auf dein Deal, auf Sprechungen ein. Aber das Ja bei Abraham in diesem verärgerten Zustand war mehr ein Ausdruck der Hilflosigkeit, der Hoffnungslosigkeit vielleicht, des an Grenze gekommen sein. Und gleichzeitig war das eine Gnade Gottes. Wenn man alles aufgeben will und sagt: Gut Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber eins weiß ich, ich glaube dir. Gut, sagte Gott, ich akzeptiere deinen Glauben und rechne dir als gerecht. Das Gleiche sagt Gott dir und mir. Er sagt: Ich akzeptiere deinen Glauben. So wie du gekommen bist, vielleicht verärgert, vielleicht frustriert, wie auch immer. Okay. Jochen Klepper hat mal Folgendes geschrieben in Losungen 2001 am 18.01.2001. Warum habe ich das? Am 18.01. ist mein Geburtstag. Und da hat mich eine Schwester angerufen, hat gratuliert und hat mir das vorgelesen. Deswegen weiß ich das, ja. So. Und er hat Folgendes geschrieben: Manchmal denkt man, Gott müsste einem in all den Widerständen des Lebens ein wahres Zeichen geben, das einem hilft. Das denken wir manchmal so. Aber dies ist eben sein Zeichen, dass er einen durchhalten und es wagen dulden lässt. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Zwei Dinge, die noch ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang. Wie ist diese Geschichte zu verstehen? Und ich bitte euch, diese zwei Dinge wirklich ernst zu nehmen. Gott kommt zu Abraham, als es ihm schlecht ging. Als es ihm schlecht ging. Bitte, das müssen wir verstehen, ja, also diesen Hintergrund. Ja, als er die Gott nicht mehr verstehen konnte, als er nicht mehr glauben konnte, warum Gott versprochen hat und es trotzdem nicht hält. Und jetzt kommt Gott zu ihm. Ihr merkt, in einer Krise des Glaubens kommt Gott nie zu spät. Er kommt rechtzeitig und hilft einem. Und so war er auch zu Abraham gekommen. Das bedeutet, wenn wir eine Krise erleben und denken, Gott ist nicht da, im Gegenteil, genau im richtigen Blick kommt Gott zu uns und sagt: Ich bin dein großer Schild und ich ein großer Lohn. Gott kommt nie zu spät. Er kommt immer rechtzeitig. Das, was ganz wichtig ist noch, auch in diesem Zusammenhang, diese ganze Geschichte ist in einer Form eines Dialogs geschrieben oder dargestellt. Es ist sowas wie ein Gebet, könnte ich sagen. Da kommt Gott, er redet zu Abraham, Abraham reagiert, dann kommt wieder Gott und redet wieder und Abraham akzeptiert das. Das heißt, in diesem Gebet kannst du in so einem Gebet kannst du auch zu Gott kommen und du kannst ihn auch anklagen. Du kannst es akzeptieren, was er dir sagt. Und das ist auch Glaube. Das ist auch Glaube. Vielleicht noch, was ganz wichtig ist, Gott kommt zu Abraham und sagt: Geh mal raus. Geh mal aus deinem Zelt. Schau mal auf den Himmel. Ja? Und das ist auch psychologisch jetzt gesehen, seelsorgerlich, auch sehr, sehr wichtig. Gott sagt auch zu uns: Wenn du mit deinem Problem immer beschäftigt bist, dann lass mal dein Problem irgendwo liegen. Ja, geh mal raus, schau mal an oder rede mal mit den anderen Menschen und so weiter. Also ihr merkt, hier ist der ganz große Psychologe, der ganz große Sorger, der hier zu Abraham kommt und sagt: Abraham, lass mal das alles. Geh mal weg, geh mal raus aus deinem Zelt, schau mal auf den Himmel und so weiter. Und dann hilft das uns. Und 2000 war ich in St. Louis zu der Generalkonferenz und bei einem Mittagessen saßen wir, also Kollegen und einer Kollege, der aus Lateinamerika gekommen ist, der aber nach Indien gebeten worden ist zu gehen und dort gearbeitet hat in einer Gemeinde. Der wurde von der Konferenz hingeschickt und er arbeitete dort. Und er erzählte mir Folgendes: Als er hinkam in diese Gemeinde, es war etwas größer, eine größere Gemeinde als wir sind, so etwa 150 Leute, und dann predigte er in die Gemeinde und sagte: Gott ist groß. Und eine Schwester, er predigte, steht auf und sagt: Gott sei Dank. Predigt er weiter und die Schwester steht wieder auf und sagt: Gott sei Dank. Nach dem Gottesdienst geht er zu ihr und sagt: Kann ich dich besuchen? Na klar kannst du mich besuchen. Dann kommt er zu ihr nach Hause. Sie lebt unwahrscheinlich arm. Eine Hütte, die, wenn nicht heute, dann morgen zusammenfallen wird. Ja, nichts im Haus. Und dann sagt er: Schwester, wenn am nächsten ich predige, bleib bitte sitzen. Sag nichts. Ja, ich werde es versuchen. Und am nächsten Sabbat predigt er wieder und dann kommt so ein Satz, wo Gott gemacht wird, und diese Schwester steht auf, die kann nicht sitzen, die steht auf und sagt: Gott sei Dank. Und das 5-4 Mal so nach dem Gottesdienst, sagt er: Schwester, darf ich dich besuchen? Ja klar, du darfst kommen. Ja. Dann kommt er wieder in der Woche und sagt: Liebe Schwester, wir haben doch vereinbart. Ja, das war so einmalig und ich konnte mich nicht halten. Dann sagt Schwester: Vielleicht fehlt dir was, vielleicht brauchst du was. Och, sagt sie, ein Kissen habe ich vielleicht, eine, die habe ich nicht. Ja. Wenn du am nächsten Sabbat sitzen bleibst, nichts sagst, kaufe ich dir eine Decke. Gut. Der Sabbat. Und er predigt. Und sie hält sich an die Bank. Aber dann kommt so ein fantastischer Satz. Und Gott ist so groß, ist so allmächtig und allwissend. Und sie steht auf und sagt: Gibt es eine Decke oder gibt es keine Decke? Sei Dank. Das ist Glaube. Gibt es oder gibt es nicht? Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie ihr heute gekommen seid, was in der Woche oder in 2 Wochen oder im letzten so passiert ist. Aber wenn wir heute zum Abendmahl kommen, ich glaube nicht, dass jeder so begeistert kommt und sagt: Alles ist Paletti, alles ist schön, alles ist fantastisch. Nicht bei jedem ist das so. Aber ich möchte das so mit Abraham sagen: Gott sei Dank. Ich will weiter glauben. Ich will annehmen, was Gott sagt. Und was Jesus für mich getan hat, will ich wieder annehmen, wieder so leben sein. Ich lade euch ein, jetzt eine Weile stille zu sein.